Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 179. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Ja, und die schlechte Nachricht nehmen wir gleich vorweg. Es ist die letzte Podcast-Episode vor der Sommerpause. Wir machen dieses Jahr mal wieder eine Sommerpause. 3 Wochen müsst ihr ohne uns auskommen. Wenn es doch anders kommt, dann ist es eine Überraschung. Aber heute haben wir nochmal zusammen eine kleine, aber feine Episode geschnürt. Und als wir uns neulich noch gefragt haben, wann denn Nvidia irgendwann mal wieder was zu DLSS 5 sagen wird, hatten wir natürlich nicht auf dem Zettel, auf der Bingo-Karte, dass Nvidia gestern mal wieder was zu DLSS 5 sagen wird. Was sie gesagt haben und inwiefern sie da auf die Kritik eingegangen sind, die es im März gegeben hat, das ist heute unser erstes Thema. Dann nochmal Nvidia. Es gibt jetzt erstmals ARM-Treiber für Windows. Das ist natürlich im Hinblick auf RTX Spark, deren Riesen-APU für Notebooks, aber eigentlich auch so ganz spannend, weil jetzt endlich könnt ihr euch Systeme mit Windows 11 on ARM, Fabian, hör zu, mit einer GeForce zusammenbasteln. Oh. Dann, um mal nicht nur über Grafikkarten zu sprechen und Game-Technologien, kurz ein Blick auf den mutmaßlichen Fahrplan, den Intel für Nova Lake alias Core Ultra 400 sich vorgenommen hat. Und dann kommen wir zur Sonntagsfrage. Die war doch aus einer kleinen Diskussion? Nein, ich hatte gesagt, ich mag kein Blut in Spielen und das hast du genutzt, um euch zu fragen, wie steht ihr dazu zu realistischer, subtiler, übertriebener Darstellung von Blut, Gewalt, Körperteilen in Spielen? Viel vor, buntes Programm, auf geht's. Fabian, rückwirkend könnte man doch sagen, dass auf der Computerspiele-Grafik-Konferenz SIGGRAPH, was zu DLSS 5 gesagt wird, hätte man sich auch denken können, aber gedacht hat man es uns trotzdem nicht, richtig?
Ja, das heißt, also man hat sich natürlich schon gedacht, in welche Richtung das eventuell gehen könnte. Mhm. Aber das dann jetzt mal Wortlaut zu hören von Nvidia, beziehungsweise so gar ein Stück weit gezeigt zu bekommen. Ich will es jetzt nicht wertend als schöne Entwicklung beschreiben, aber immerhin gibt es da eine Entwicklung.
Willst du direkt schon? Okay. Was hat es gegeben? SIGGRAPH 2026 ist eine, ja, GPU-Technologie, eigentlich gar nicht nur Spiele, ne? Also GPU-Technologie-Konferenz.
Also konkret bezogen auf Computergrafik, da geht es mal nicht um AI tatsächlich. Also höchstens, wenn sie halt eben der Computergrafik
hinnutzt. Ja. Ja, oder der Simulation von Wettermodellen. Und da hat Nvidia dieses Jahr die Keynote gehalten mit einem kleinen aufgenommenen Intro von CEO Jensen Huang und dann folgten 22 Minuten zu DLSS 5. Und das ist die erste offizielle, öffentliche und nicht auf Kritik reagierende Wortmeldung von Nvidia zum Thema seit der Präsentation zu GTC im März und dem sich anschließenden Shitstorm. Und gleich vorweg, nein, sie haben darüber kein Wort verloren. Und das war aber letztendlich auch so absehbar. Konzerne dieser Art.
Das wäre ja ein Schuldeingeständnis gewesen. Das kannst du ja nicht bringen.
Ja, also es hätte mich wirklich überrascht, wenn sie gesagt hätten, ihr habt uns falsch. Also sie haben ja, Jensen hatte ja schon gesagt, ihr habt es einfach nicht verstanden.
Ja, aber das war ja eine Lüge in dem Kontext.
Und sie haben jetzt wieder über DLSS 5 gesprochen, aber mit einem ganz klaren Fokus darauf oder mit der ganz klaren Zielsetzung, allen Zuschauern, Zuhörern klarzumachen, dass die Technologie ein oberstes Ziel hat, nämlich Spiele schöner zu machen, ohne auch nur im kleinsten Ansatz den Creator Intent zu verfälschen. Und damit haben sie natürlich implizit auf die Kritik reagiert, denn das war ja die größte Kritik, dass dieser Beauty-Filter einfach mit dem Spiel macht, was Gen AI für hübsch hält und das nichts mehr damit zu tun hat. Basis waren ja damals die Tech-Demos und insbesondere das, was sie, nee, nicht Tech-Demos, die Demos zu DLSS 5, die sie ja in den meisten Fällen verfügbaren Spielen entnommen hatten und
Resident Evil,
genau,
wo die Requiem, glaube ich, ne, das war Hogwarts Legacy,
ein Fußballspiel, ne, und ja, so, und das haben sie diesmal zum Beispiel nicht gemacht, sondern sie haben eine Tech-Demo genutzt, und kein aktuelles Spielmaterial, wo dann jeder zu Hause, der das Spiel besitzt oder der es kennt oder der sich Screenshots dazu anguckt, direkt den Vergleich anstellen kann, sondern Tech-Demos. Und ja, Fabian, was haben Sie denn jetzt erzählt zu DLSS 5? Also wir wissen, es ist quasi Post-Processing, ja, dass die Engine rendert erstmal, das war ja schon bekannt, und dann macht DLSS 5 es schöner, realistischer. Wir wussten auch schon, weil das hatten Sie im Nachgang dann ja im März schon gesagt, dass es Entwicklern möglich sein wird, da auch noch gewisse Einstellungen vorzunehmen, damit es nicht dazu kommt, dass das, was sie wünschen, nicht auf dem Bildschirm umgesetzt wird.
Das sagt Nvidia zumindest.
Ja.
Es bleibt natürlich dabei, dass DLSS 5, sobald es einmal angeschmissen ist, im Stück weit eine Blackbox ist. Man kann zwar aus Entwicklerperspektive ein Stück weit festlegen, wie sehr man sich auf diese Blackbox verlässt, also wie sehr man den Einfluss von DLSS 5 auf das eigene Spiel zulassen möchte. Möchte man 100% der Textur am Ende ersetzt haben von DLSS 5 oder möchte man nur 50% Änderungen haben und treu am Original bleiben oder nur 20? Aber im Endeffekt, das, was man da reingibt, das macht DLSS 5 dann selbst nach eigenem Ermessen. Mhm. Auf das Modell selbst, es gibt zwar jetzt 3 Modelle zur Auswahl, von denen Nvidia gesprochen hat, aber was diese Modelle dann machen mit dem, was sie bekommen und den Anweisungen, die sie bekommen, da ist kein Feedback mehr zwischengeschaltet. Das kommt dann raus und das sieht der Spieler dann auch.
Das ist auch die erste wesentliche Neuigkeit. Es gibt offensichtlich zum Start oder vielleicht auch dauerhaft, weil irgendwann wird die Auswahl vielleicht ein bisschen auch zu groß, gibt es 3 verschiedene KI-Modelle. A, B und C, aus denen man wählen kann, und die unterscheiden sich in den Trainingsdaten. Und insofern wird jedes dieser einzelnen KI-Modelle, wenn sie mit denselben Einstellungen auf dieselbe Szene mit DLSS 5 zum Einsatz kommen, ein etwas anderes Resultat hervorrufen.
Nvidia sagt, dass sie diese Modelle so trainiert haben, dass sie nach Möglichkeit bei den Originaldaten bleiben. Was Eigenschaften der Texturen beispielsweise angeht. Mhm. Also dass bei einer Person, ich glaube das Beispiel war, die Person hat eine Narbe,
ja.
DLSS 5 würde diese Narbe nicht kaschieren, sondern würde versuchen, diese Narbe realistischer darzustellen. Also diese Modelle sind sehr darauf fokussiert, das Gesehene nicht zu verändern. Es hat natürlich trotzdem, dadurch, dass es halt ein KI-Modell ist, dadurch, dass es dann halt eben nicht deterministisch arbeitet, also man hat immer ein Stück weit eine Zufallsvariable da drin, kann es natürlich sein, dass diese Narbe in einer Spielszene so aussehen wird und in der nächsten Spielszene anders aussehen wird. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die man sich da vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie Sie dafür Stabilität wollen.
Ja.
Sie haben das Ganze bisher halt, also du hast eben schon angesprochen, Sie haben es immer in Szenen gezeigt, ja. Aber es waren halt immer einzelne Szenen. Und das war ja auch damals schon so bei den aus Spielen herausgegriffenen Demos. Es sind immer einzelne Szenen. Die Frage, die ich mir halt noch stelle, ist, wie ist die Stabilität des Ganzen über mehrere Szenen hinweg? Mhm. Wer schon mal mit einer KI Bilder generiert hat, der kennt das Problem sehr wahrscheinlich. Aber du hast eben schon angesprochen, warum sie diese Szenen vielleicht gewählt haben. Zum einen natürlich, ja, man hat nicht den direkten Vergleich zu den Figuren, die man halt schon kennt. Also wenn sie da jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Frau aus Resident Evil heißt.
Ich wusste es mal.
Grace. Heißt sie Grace Ashford oder so? Oh Gott, ich sag dir bestimmt was komplett Falsches. Aber diese Frau aus Resident Evil oder diese Professorin aus Hogwarts Legacy, das sind natürlich Charaktere, die kennt ein Spieler potenziell, wenn er das Spiel gespielt hat oder sich damit beschäftigt hat. Und die dann im Aussehen doch sehr zu verändern mit den 100%, die Nvidia da, glaube ich, gegeben hat in diesen Trailern, ist natürlich eine andere Geschichte, als irgendeinen Statisten sich auszudenken, den noch niemals jemand vorher gesehen hat, den ohnehin schon in einem sehr hyperrealistischen Render zu zeigen. Denn diese Demo, die Nvidia da gezeigt hat, die sieht, ja, das heißt hübscher aus als jedes Spiel, aber das ist schon ein sehr hoher Grad an Detailgrad oder ein hoher Grad an Realismus, den man so in Spielen in der Regel noch nicht hat. Und da dann nochmal nur mit 50% einen DLSS 5-Filter oder mit 80% rüberzulegen, ist natürlich auch ein sehr viel sanfterer Schritt.
Ja, das war, dann komme ich nochmal ganz zum Anfang der Geschichte, aber das war auch so ein bisschen mein Bauchgefühl, mein spontanes, als ich mir angesehen habe, was sie jetzt zu Sigraf gezeigt haben. Also es ist überspitzt gesagt, habe ich, war so meine Reaktion, ja, wenn es jetzt so ist, dann können sie es auch lassen. Weil, das ist jetzt Quatsch, ne? Aber es ist subtiler, weil die Basis halt schon extrem gut aussieht. Die Tech-Demo ist ja selber schon darauf ausgelegt, wirklich ein extrem hohes Level an Realismus mit dem Efeu, was glaub, da rankt und so weiter zu erzeugen.
Ich glaube, es ist auch eine gepass-traced Szene.
Und das ist natürlich jetzt auch wieder genau die andere Reaktion, als wenn mehr passiert, dass man dann sagt, ihr habt es versaut. Ne? Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, war, was sie jetzt präsentiert haben, hat einen ganz anderen Effekt als das, was sie im März gezeigt haben. Da wollten sie einen Riesenunterschied zeigen und haben es damit übertrieben, weil die Szenen eben auch wirklich oder Charaktere...
Vielleicht war es auch einfach Rage-Bait. Also
bewusst. Ja, das ist ja deine Verschwörungstheorie. Okay, aber nochmal zurück. Also es gibt drei Modelle, die Entwickler auswählen können und die können sie auch nicht nur für ein Spiel auswählen, sondern sie können rein theoretisch von Szene zu Szene Cutscenes anders als Außenlevel, als Innenlevel, als Szenen, in denen NPCs zu sehen sind, weiß der Geil was. Also anscheinend kann man gescriptet vorweg festlegen, in welcher Szene, in welchem Raum, in welcher Situation, welches Modell zum Einsatz kommt. Ob man dann das will oder nicht, weiß ich nicht. Müssen dann die Entwickler entscheiden. Also es gibt auf jeden Fall da viel zu tun für Entwickler, wenn sie dafür sorgen wollen, dass DLSS 5 das macht, was sie intended haben. Ansonsten.
Potenziell.
Ja, ja, genau. So. Und ansonsten sagt halt Nvidia, die Modelle, das hast du auch schon erwähnt, wurden darauf trainiert, als oberstes. Der oberste Credo ist Respect the Intent. So, und dafür kriegen sie, und das wurde nochmal bestätigt, sie kriegen das gerenderte Bild und ausgewählte Informationen aus dem Engine-Buffer. Da haben sie gesagt, das ist noch die sogenannten Albedos, also Informationen zu Farben von Pixeln gibt, bevor dann Beleuchtungseffekte an... Ja, bitte?
Also die... Die Farbe von einem fertigen Pixel, die steht ja erst fett, nachdem das ganze Ding am Ende gerastert ist. Das lässt sich aus der Engine gar nicht mal so per se, glaube ich. Also was gemeint ist damit im Endeffekt, wenn man jetzt zum Beispiel eine, wenn man irgendeinen Gegenstand hat, ich schaue jetzt auf diese Bilder, die sie hier haben, da liegen Trauben rum, daneben ist eine Wassermelone und was auch immer. Und schon bevor man diesen Objekten eine Textur gibt oder mit den Texturen, die man ihnen gibt, muss man ihnen auch generelle Material- und Farbeigenschaften mitgeben. Also das Spiel kann nicht einfach aus einer Textur heraus schließen, ist das jetzt matt, ist das jetzt glänzend, welche Farbe hat das Objekt jetzt im Mittel, was wird reflektiert, sondern muss ihm einen Wert geben, das ist deine Farbe, so sehr reflektierst du, deine Materialoberfläche, die ist rau, die ist glatt, was auch immer. Und auf diese Informationen soll die Engine zugreifen können. Aber das bedingt natürlich auch, dass diese Informationen von der Engine in irgendeiner Art und Weise aufbereitet, bereitgestellt werden und in DLSS 5 eingepflegt werden. Das ist dann die Arbeit für die Entwickler. Und dann können die Entwickler theoretisch hingehen und pro Objekt festlegen und pro Szene festlegen, wie welches Modell sie nutzen, genau das hast du angesprochen, aber auch wie sehr DLSS 5 die wahrgenommene Struktur und wie sehr DLSS 5 die wahrgenommene Beleuchtung des Ganzen beeinflussen soll. Und da gibt es im Endeffekt, also zumindest so wie Nvidia das gezeigt hat, gibt es da Slider.
Aber lass mich noch mal einen ganz kurzen einen Schritt noch zurück, weil ich wollte sagen, das eine sind halt diese Eigenschaften der Texturen, wie du sie gerade angesprochen hast, dann die Surface Normals, also die Vektoren, die mir vorgeben, in welche Richtung etwas zeigt, und dann some lighting information, also etwas Information zur Beleuchtung, und das soll dann zusätzlich zu, hier hast du ein JPEG, sag ich mal, ne? Der DLSS 5 in die Hand gegeben werden, plus Motion Vectors. Das war ja auch so eine Sache, wo man sich gefragt hat, erkennt das jetzt Objekte anhand von Bewegungen, kann es die nachverfolgen und so? Und da hat jetzt Nvidia quasi auch wieder, ohne darauf einzugehen, dass darüber so geflissentlich diskutiert wurde, gesagt, naja, DLSS 5 konnte doch schon immer Motion Vectors. Also natürlich kann natürlich kann auch DLSS 5 die Motion Vector Information mit einnehmen. Also insofern ja, sie nehmen nicht nur das zweidimensionale, um jegliche Informationen aus der Engine bereinigte, fertig gerenderte Bild und müssen für jedes Bild dann, muss die KI wieder alles selber entscheiden, sondern es gibt ein paar zusätzliche Informationen plus die Motion Vectors, die man dann DLSS 5 in die Hand gibt. Und das, was du, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was der Entwickler dann eben noch zusätzlich machen kann, weil du hast schon angesprochen, der kann so auf globaler Ebene erstmal festlegen, das betrifft dann insbesondere die Beleuchtung, möchte ich, wie haben sie es genannt, Structural Integrity, glaube ich, und Tonal Integrity, also einmal die strukturelle Integrität,
inwiefern. Ja, schöne Übersetzung, ja.
Ja, inwiefern die halt angepasst wird. Und das ist ja im Wesentlichen so Licht und Schatten, ne? Weil darüber kann ich ja ganz viel auch sehr wenig detaillierte Strukturen sehr viel detaillierter ausfallen lassen. Poren auf der Haut und Falten und so weiter und so fort. Und das andere war dann eher so die Textur als solches, die Helligkeiten, die Farbwerte. So, das kann ich erstmal pro Szene festlegen. Auf einer Skala von was? 0 bis 100. Und, so wie ich das verstanden habe, das kann ich aber auch ganz lassen. Ich muss das, glaube ich, nicht tun. Und ich kann mich wiederum dann auch dafür entscheiden, einfach die Charaktere. Und da ging es in erster Linie ja wirklich um die Haut. Gesichter, Haut, also alles, was nicht, also nackte NPCs, dann vollständig. Um da zu entscheiden, möchte ich da eine Verbesserung vornehmen oder nicht? Und ja, inwiefern oder wie groß soll sie sein? Und das scheint automatisch zu passieren, weil DLSS 5 Gesichter, Hände, Arme, nackte NPCs automatisch erkennt. Und dann können Entwickler aber auch noch, und das ist, deswegen, ich habe mich am Ende gefragt, wie viel Aufwand das dann ist, ne? Und ob man dann als Entwickler nicht lieber wieder einen anderen Weg geht und sagt, dann gehe ich lieber in die Unreal Engine und hole mir hochwertigere Assets, dann passt das schon. Also er kann, letztendlich kann der Entwickler dann auch weitere Maskierungsklassen, also Objektklassen definieren. Möglicherweise auch, indem er dann zu bestimmten Asset-Klassen einfach sagt, okay, das sind alles, das ist alles Geschirr, das sind alles Tische, das sind alles Fenster. Und dann wiederum auch jeweils festlegen, von 0 bis 100, wie stark soll dir das 5 Einfluss auf das Erscheinungsbild dieser Objekte haben. Klingt doch nach viel Arbeit, oder?
Ja, ich bin ja immer ein Zyniker, ne?
Ja, ach, echt?
es hat für mich so ein Stück weit den Anschein, als würden sie versuchen, mit dieser Präsentation schon einmal vorzubereiten, die Schuld bei einem schlechten Ergebnis auf Entwickler abwälzen zu können. So von wegen, ja, der Entwickler hätte ja pro Objekt in seiner Spielwelt detailliert einstellen können, wie DLSS 5 damit umgehen soll. Hat er nicht, ja, dann ist er wohl schuld, wenn das Bild am Ende blöd aussieht. Mhm. Ich meine, auf der einen Seite, das, was wir bisher von DLSS kennen, das war natürlich auch nicht nur
Post-Processing, auch nicht vom Himmel,
im Sinne von, ja. Es lief unabhängig von der Engine, sondern es musste ja auch da integriert werden, sodass sich die Algorithmen die nötigen Informationen rausziehen können. Und das muss jetzt auch hier wieder gemacht werden, aber bei DLSS war es halt schon eher eine globale Geschichte. Mhm. Und hier, es ist so feingranular, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es abseits einer Unreal Engine 5, die da vielleicht dann ab Werk drauf ausgelegt werden wird, dass das in der Breite von allen Entwicklern, gerade auch kleineren Teams, dann gemacht wird.
Das ist ja ein gutes Stichwort. Ne? Also ich meine, wenn das die Engine, die aktuell genutzt wird, integriert und es da dann beispielsweise, wenn man sich dann Assets reinholt, pro Asset-Klasse relativ einfach dann eben festzulegen ist, soll von DLSS 5 bedacht werden, soll nicht bedacht werden, wenn ja, dann so stark und dieses Modell und diese Szene, weiß der Geil, wo das Modell ist ja, glaube ich, immer global auf die ganze Szene ausgelegt, aber dann geht's ja wieder rum.
Ich dachte, man könnte auch.
Ich glaube, du kannst nicht das Modell für Charakter 1 anders wählen als Charakter 2. Aber
ja, nee, sonst müsstest du ja auch alle drei vorhalten oder alle beide.
Was man, glaube ich, sieht, ist, ob geplant oder nicht, das jetzt definitiv nach dem Shitstorm gesetzte Ziel, alles dafür zu tun, dass man am Ende Nvidia nicht vorwerfen kann, dass DLSS 5 den gerade am Boden zerstörten Charakter als fröhliche Person nach einem Zirkusbesuch darstellt, also übertrieben, ne? Das ist jetzt das absolute Ziel und da hat man, entweder war es eh schon geplant, sie haben einfach nicht drüber gesprochen auf der GTC oder jetzt hat man halt gemerkt, wir müssen da mehr machen, wir müssen wenn wir den Creator Intent mit DLSS 5 beibehalten wollen, dann können wir noch so viele Sachen da reinwerfen und sagen, ja, wer hat die Information und die Information, die Modelle sind so getrainiert und so, wir müssen einfach dem Creator selber noch unfassbar detailliert die Möglichkeit geben, seinen Intent DLSS5 mitzuteilen. Und wenn er das gemacht hat, dann kann er eigentlich nichts mehr schief gehen. Außer, was du schon gesagt hast, eine Blackbox, und Nvidia hat ja selber gesagt, gibt 10 verschiedenen GenAI-Modellen, 10 mal die gleiche Aufgabe und du kriegst 10 verschiedene Ergebnisse. Das wollen sie ja mit den Modellen, also wir wollen ja nur 3 verschiedene Ergebnisse haben mit 3 Modellen, die man sich dann aber aussuchen kann. Und sie wollen das ja mit dem Training minimiert haben, aber sie sehen anscheinend wirklich, damit das nicht aus dem Ruder läuft oder am Ende nichts passiert, was wir nicht wollen, braucht es die Einstellungen. Und ja, entweder geht das dann wirklich durch die Integration in der Engine einfach von der Hand, aber wenn man sich das erstmal so anguckt, was sie da gestern präsentiert haben, auch diesen Tisch, ne, mit den Trauben, mit den Karaffen, mit den Gläsern, mit den Tellern, und dann sagt man, okay, das ist eine Karaffe, hier haben wir die Becher, und dass man das alles definieren muss und dann am Ende sagen, ja, aber hier habe ich doch selber schon ganz tolle Texturen entwickelt, das soll doch genauso aussehen, ne? Das ist der Becher, wie ich in meinem Museum und sonst wo. Also deswegen darf der halt nicht von DLSS5. Weil also mein Creator-Intent, das ist das ja so, da fummelt man sich ja zu Tode. Ja, also ist wahrscheinlich jetzt auch wieder der extreme Gegenpol zu dem, was wir erstmal so ohne eine Info, dass man da überhaupt was einstellen kann, von Jensen zu GTC präsentiert bekommen haben. Und wahrscheinlich ist es dann am Ende irgendwie so ein Mittelweg, oder wir finden es am Ende alle dann wirklich toll, wie es funktioniert, und dann macht man sich gar keine Gedanken mehr darüber, ob wirklich bei jedem Objekt der Entwickler gesagt hat, so, ja, hier sind es aber 15% DLSS5-Faktor. Und bei dem,
ja, genau, also,
sieht es Müll aus, und da will ich auf jeden Fall, dass DLSS5 jeweils 100% gibt.
Es gibt einem, so wie sie das jetzt vorgestellt haben, durchaus die Möglichkeit, als Entwickler da mit einer Art Skalpell heranzugehen und sich nur bestimmte Texturen herauszupicken und zu sagen, da kann uns DLSS5 jetzt helfen.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das die Anwendung sein wird, wie wir sie dann irgendwann erleben werden.
Ja.
Oder ob es nicht mehr darauf hinausgeht, dass man halt sagt, ja, lass einfach mal drüber stülpen und schauen, wie es passt.
Ja. Und
kann jetzt halt beides sein. Und im Endeffekt wissen wir damit halt interessanterweise für die konkreten Auswirkungen in Spielen weniger als vorher,
ja,
weil es eine viel größere Bandbreite, ja, an Umsetzung geben kann, ja, potenziell.
Ja.
Was sie bei den, ich hatte ja, wir hatten ja unsere Bump-Mapping-Episode.
Ja.
ich glaube, ich hatte damals ja schon angesprochen oder irgendwann darauf, dass es ja im Endeffekt seit Jahrzehnten immer wieder neue Technologien gibt in der Computergrafik, die eigentlich nur das Ziel haben, Oberflächen oder Strukturen oder deren Texturen in irgendeiner Art und Weise besser aussehen zu lassen, als die Daten es eigentlich hergeben.
Mhm.
Also angefangen bei Bump-Mapping, um da eben 3D reinzubringen,
die wo Pflasterstraße, die flach ist, als Pflasterstraße.
Genau. Da, ja. Dann irgendwann Displacement Mapping, sodass es tatsächlich 3D ist, auch wenn die Textur und die Geometrie das, ja, eigentlich, also die Textur dann eventuell schon, aber die Geometrie das nicht hergibt. Und dann kann man sich jetzt lange hangeln über ganz viele andere Normal Map Geschichten, über Tessellation, Mesh Shaders und dann vielleicht auch irgendwie Ray Reconstruction. Ja, und dann kommt man irgendwann bei Neural Shaders an und damit an DLSS5. Das heißt, prinzipiell ist die Zielsetzung und auch ein Stück weit die Herangehensweise, das ist eigentlich nichts Neues, zu sagen, hey, wir haben hier eine Textur, wir haben hier einen Gegenstand, wir möchten den schöner aussehen lassen, ohne ihn komplett mit 100% ja, quasi Brute Force schöner zu rendern.
Also nicht mit einer Abermillion Texturen, Polygonen so detailliert wie möglich zu rendern und dann auch noch darauf die perfekte 32K-Textur, ja, zu legen.
Zum Beispiel, das Beispiel, was sie genannt haben, was sie bei diesen Personen machen, die automatisch erkannt werden, also Gesichter, das spielt ja das sogenannte Subsurface Scattering eine wesentliche Rolle, was im Endeffekt meint, wie geht ein Material mit Licht um, ja, wenn es auf das Material fällt und das Material nicht 100% des Lichts reflektiert, sondern ein Stück weit aufnimmt.
Ja.
Das klassische Beispiel ist halt Haut oder dann, was sie es gezeigt haben in ihrer Präsentation, ein Ohr.
Ja.
Also wenn man, das Ohr ist ja so dünn, die Haut, wenn ich da mit einer Taschenlampe drauf leuchte, dann wird das ja nicht alles reflektiert, sondern ich sehe ja, es geht rein, es wird gebrochen, es wird gebeugt, es,
ja,
es,
ja, ja,
flattert darin umher, die Lichtstrahlen kommen auf der anderen Seite vielleicht wieder raus, sind dann natürlich rot gefärbt. Und diese Effekte klassisch Brute Force zu rendern, das ist unfassbar teuer.
Also rechenkapazitätsgetrieben, ja.
Ja, und das ist zum Beispiel ein Problem, das DLSS 5 angehen soll, wenn es um Gesichter ist oder generell halt um Haut konkret geht. Es ist darauf trainiert, dass es im Endeffekt ohne aufwendiges Subsurface Scattering eine Optik bringt, die so aussieht, als wäre die Szene idealerweise physikalisch korrekt Subsurface scattered. Mhm. Und prinzipiell sind das natürlich Sachen, die Machine Learning gut hinbekommt. Es ist dann wirklich immer nur die Frage, wie ist es mit der Stabilität und wer garantiert am Ende oder wie kann man garantieren, dass das Ergebnis auch wirklich in jeder Situation gut aussieht. Mhm. Und ja, da geht es natürlich das, was Sie gesagt haben, jetzt in die richtige Richtung. Und prinzipiell kann man sich das, wenn man optimistisch ist, alles auch sehr gut vorstellen. Aber dadurch, dass die Bandbreite an möglichen Umsetzungen halt so hoch ist,
ja, also weiß ich es halt nicht. Ich würde auch sagen, Fazit ist, sie haben diesmal kein Porzellan zerschlagen, sondern ohne darüber zu sprechen, was sie letztes Jahr mal alles veranstaltet haben im Porzellanfachgeschäft, wirklich eine gute Geschichte erzählt und mit praktischen Beispielen anhand einer Tech-Demo erstmal das Gesagte untermauert. Die Frage bleibt, wie ist das dann für Entwickler umsetzbar? Wie handhabbar ist das, ne? Und klar, in Klammern weitere Fragen, wie, was ist denn dann auf AMD-Hardware, auf Intel-Hardware und so weiter und so fort. Und darüber haben wir schon im März gesprochen. Sieht es dann da alles nur noch wie Käse aus, weil man sich da überhaupt keine Mühe mehr gibt? Ne? Weil das macht ja dann alles DLSS 5 mit Charaktererkennung und 100% und dann Surf. Also das Ohr leuchtet.
Da würde sich Nvidia bestimmt drüber freuen, wenn es so aussieht, wenn es so läuft. Es ist, was proprietäre Technik angeht, nochmal ein krasseres Ding als bloßes Upsampling oder Frame-Gen oder was auch immer.
Aber, ich glaube, dass man da jetzt schon wieder überlegt, wie könnte das für Entwickler dann zu viel Arbeit werden, ist vielleicht dann auch diesmal dann zu kritisch gesehen, weil da einfach auch Informationen fehlen, auch was die Engine-Integration anbelangt. Du hattest gerade schon gesagt, das ist ja quasi ja die natürliche Evolution der Computergrafik, das, was da jetzt passiert. Nvidia hat ja auch gesagt, das ist eben die neueste große Revolution. Und dann haben sie ja noch einen Graph gezeigt, der die Breakthroughs seit den Programmable Shadern mit GeForce 3 im Jahr 2001 zeigt und wie es dann immer wieder mit der Hochwertigkeit der Computergrafik nach oben gegangen ist. Und da sehen sie jetzt ja DLSS 5, nachdem es über Unified Shaders, über Raytracing und DLSS und Path Tracing ja eher flacher zugegangen. Also es ist natürlich immer besser geworden, aber die Anstiege waren jetzt nicht mehr so groß. Sehen Sie ja aktuell sich dann wieder auf dem Wachstumspfad, was die Bildqualität anbelangt, mit DLSS 5 Neural Rendering wie damals 2001 mit den Programmable Shaders. Und eine Begründung war ja einerseits, dass es halt zusätzlich eine Möglichkeit gibt, jetzt neben also DLSS 5 eine neue Möglichkeit, um das Bild besser zu machen. Aber alles, was man bisher dafür getan hat, inklusive Path Tracing und die ganzen Technologien, über die wir ja auch im Podcast schon so oft gesprochen haben, das wirkt ja weiter. Und je besser das Grundgerüst wird, desto besser würde ja auch DLSS 5 wirken. Und DLSS 5 würde ja nicht nur an sich dann seine Wirkung entfalten, sondern quasi als In-Placement-Upgrade könnten ja auch die Modelle stetig weiterentwickelt werden. Sodass auch wenn DLSS 5 als solches gar nicht angepasst wird, durch ein aktualisiertes, besseres oder auf das Spiel besser angepasstes Modell, das sind ja auch noch Fragen, die offen sind, ne? Wie werden denn die Modelle trainiert? Und ist vielleicht dann Modell A ein auf das speziell das Spiel trainiert? Müssen wir alles sehen. Da haben sie natürlich da auch grundsätzlich einen Punkt, dass da viel passieren können wird, aber ja, es bleibt halt einfach abzuwarten, wie das dann auch alles ineinander greift und was mir jetzt gerade auch mit diesem, ich glaube, er hat das so erwähnt quasi, dass man allein durch das Modell, wenn das weiter trainiert wird oder verbessert wird, dann würde ja auch DLSS 5 besser werden. Da wird einem ja natürlich gleich schon wieder so ein bisschen übel, wenn man sich überlegt, ja, aber dann sieht das wirklich nicht mehr das Spiel wie vor 4 Wochen aus, weil das Modell besser geworden ist.
Also Spiele konservieren wird immer schwieriger. Ja, immer schwieriger. Ja, also zumal ist auch wieder die Frage, dieses Modell, diese Modelle sind bestimmt auch darauf trainiert, dass sie halt ultra realistische Daten erzeugen sollen. Und diese Demo, die Nvidia diesmal gezeigt hat, die sieht ja auch,
ja,
wir hatten es schon angesprochen, ohnehin schon ultra realistisch aus. Jetzt ist natürlich zum einen die Frage, okay, wie sieht das denn auf Spielen aus, die zwar einen realistischen Anspruch haben bei ihrer Grafik, das aber nicht so gut hinbekommen wie diese Tech-Demo, einfach weil das nicht skalierbar ist in die Breite, in der gesamte Spielwelt, oder man einfach nicht so viel Geld und Ressourcen hat und Mannstunden wie Nvidia, um diese Szene umzusetzen. Also was ist, wenn die Input-Daten nicht ohnehin schon so High Fidelity sind? Was macht DLSS5 dann draus? Haben wir noch keine Anhaltspunkte zu. Und
ja, oder Borderlands, dann ist natürlich die Frage, dieses Cell-Shading, also was, ich meine, gut, braucht man das da überhaupt? Ich würde jetzt spontan sagen, nein, aber
ja, also das ist auch die Frage, ist das dann eine Grafik, ist das eine Verbesserung, die ausschließlich für Spiele mit realistischem Grafikansatz wählt? Ist sowas wie Fortnite oder Overwatch oder Apex Legends, sind diese ganzen Dinge außen vor? Und dann gibt es ja auch viele Spiele, die ja zwar nicht E-Sport sind, aber trotzdem bei der Grafik ganz bewusst ihren eigenen, ja, man kann es vielleicht fast Duktus nennen, ne? Also, wie sieht das Spiel aus? Dass man quasi durchsehen kann durch die Engine, wie haben die Entwickler versucht, ihr Spiel zu entwerfen? Also, quasi, dass man die einzelnen Pinselstriche auf dem Gemälde sieht, das ist ja eigentlich dieses Wort Duktus. Aber man kann es ja natürlich auch auf eine Engine anwenden. Also, wenn ich jetzt ein Spiel wie Horizon Zero Dawn spiele, mit der, was Guerrilla Games da gemacht hat, ich weiß gerade gar nicht, wie ihre Engine ist. Ist das Decima? Ist das überhaupt ihre Engine? Ja, egal. Aber ich glaube, ne?
Decima ist ja auch der Paketsimulator.
Ja, genau. Ich glaube, das ist beides. Ja, oder dann nehme ich mir, gut, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, Red Engine, aber das ist ja sowieso, das Kind ist ja schon längst in den Brunnen gefallen. irgendeine andere Engine, die nicht die Unreal Engine 5 ist, so. Es führt natürlich nochmal dazu, dass man potenziell die Situation hat, dass diese Eigenheiten der Engine, diese Erkennbarkeit der Engine, dass das verloren geht. Dass damit dann ein Stück weit der Duktus verloren geht. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wenn man das Medium Computerspiel als Kunst aufgreift, was es ja durchaus sein möchte, was es ja durchaus auch sein muss, damit es das machen darf, was es halt eben inzwischen machen darf. Also zum Beispiel die Hakenkreuze in Wolfenstein zeigen. Ja, inwiefern ist es denn dann noch Kunst? Und solche Fragen stellen sich dann, und dann sind wir noch gar nicht bei den ganz großen Themen, für die Spieler dann irgendwann mal relevant sind, von wegen, wann läuft das eigentlich, in welchen Spielen, auf welchen Grafikkarten und wie gut und wie viel VRAM braucht der Kram? Wir wissen ja noch gar nichts zu.
Wahrscheinlich viel, und deswegen gibt es doch wieder die Supergerüchte. Denn, um das Thema abzuschließen, sie haben bestätigt, es kommt diesen Herbst. Gut. In welcher Form und ob dann in ersten Spielen oder erstmal nur im also ja, DLSS 5 erscheint im Herbst, kann ja vieles bedeuten.
Und geht bis zum 21. Dezember.
Der Herbst.
Ja.
Aber ja, also es kommt dieses Jahr. Mal schauen, wo es den Anfang macht. Ich glaube, darüber gibt es noch keine Informationen. Mich wird und oder uns beide wird interessieren, was haltet ihr jetzt davon? Hat jetzt Nvidia da den Karren aus dem Dreck gezogen, erstmal. Ich sehe es ein bisschen so. Ja, ich hatte nicht erwartet, dass sie sagen, wir haben da Mist präsentiert oder zu wenig drüber gesprochen. Hätten wir mal lieber nicht gemacht zu GTC. Jetzt haben sie es besser gemacht und ich finde es auch okay grundsätzlich, dass sie jetzt nicht gesagt haben, ach ja, wir hätten besser erklären sollen, wie der Creator Intent erhalten bleibt, auch wenn wir das gar nicht gezeigt haben, sondern jetzt zeigen, wir wollen den Creator Intent erhalten und so kann es, so wird es möglich sein. Es wäre immer schön, wenn man sich entschuldigt für die Dinge, die man falsch gemacht hat, aber sie haben die Kritik, glaube ich, trotzdem vernommen. Und für mich ist die einzig große Frage jetzt, wie gangbar ist das für Entwickler und wie wird es dann eingesetzt? Wie lange wird es dauern, bis es Verbreitung findet? Wo wird es laufen? Wie wird es laufen? Und will man es dann haben oder ist es dann wieder nur eine weitere proprietäre Technologie, wo dann alle anderen wieder hinterherferkeln müssen? Und baut die Unreal Engine sowas dann auch wieder nach, wie mit Lumen? Weil sie halt sagen, wir wollen das als Engine-Feature und nicht als proprietäre Technologie. Fragen über Fragen, die wir dann...
Ja, also ich weiß halt gar nicht, ob das so einfach ein reines Engine-Feature sein. Also das müsste halt ein Asset-Feature werden.
Ja, 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 also aber das ist ja ein großer Bestandteil der Unreal Engine, das ganze Asset-Management und so weiter und so fort. Aber richtig, ne? Also da müsste man eigentlich festlegen können. Und ich kann mir eigentlich auch nur so vorstellen, dass auch das im Hinblick auf DLSS 5 dann so irgendwie integriert wird, dass man sagt, okay, hier, das sind die Sachen. Was ist denn jetzt in meiner Spielwelt? Ach, gucke ich mir das Bild mal an. Nee, ich hab's ja alles in meinem Asset Manager, was ich da reingeschmissen habe. Die Weintrauben, den Teller, den Tisch und so weiter und so fort.
Ja, idealerweise.
Ja.
Und wenn nicht, dann ist nicht Nvidia schuld, da sind die bösen, bösen Entwickler.
Ja, um mit deiner Verschwörungstheorie dieses Thema abzuschließen. Aber wir bleiben bei Nvidia, Fabian. Es gibt jetzt endlich einen ARM-Treiber, Windows on ARM-Treiber, Treiber von Nvidia, nur für Entwickler, ich glaube 616.00. Und warum gibt es den? Ja, wir werden ja auch dann irgendwann in diesem Jahr noch die RTX Spark Notebooks sehen. Also die Consumer-Varianten der DGX Spark-Plattform, die mit Windows on ARM ausgeliefert werden, was dann wiederum zum agentischen Betriebssystem umgebaut wurde, sodass ich da lokale KI-Agenten auf der GPU laufen lassen kann, aber grundsätzlich auch Spiele, sofern es einen Treiber gibt, der die integrierte GeForce in diesen RTX Spark-Chips nutzt. Und da gibt es jetzt eine Developer-Preview und der läuft wirklich nicht nur auf diesen Spark-GPUs, sondern, jetzt muss ich auch noch mal gucken, Windows Latest hatte doch da schon was publiziert. Ich glaube, ungemoddet auch auf anderen Grafikkarten, was es dann das erste Mal möglich macht, eine GeForce auf einem ARM-PC zum Einsatz zu bringen, wo man sich erstmal fragt, okay, aber was sind denn das jetzt? Also Notebook, klar, da gibt es theoretisch ja schon CPUs, aber so im Windows-Desktop-Umfeld sind die ja eher selten, aber da gibt es schon die verrücktesten Kombinationen, also mit Huawei-Chips, da gibt es ja ARM-Chips und hast du darauf gewartet, Fabian?
Nein.
Du bist ein x86-Verfechter, ja? Nee, wobei, im Notebook ja nicht, da hast du ja einen Mac.
Ja, aber keine GeForce.
ja, wäre jetzt möglich, theoretisch. Ja, aber da läuft kein Windows. Aber also Videokatz hat geschrieben, nicht, Beginn Apple einer neuen Ära. Und das ist schon, ob es jetzt eine große Ära wird, gerade in dem Umfeld. Also ich glaube, Spark wird schon ein Riesending. Auch wenn die Preise da am Anfang sicherlich ihren Wort mitzureden haben. Aber wie es so für den Desktop oder Notebooks abseits von Spark aussieht, was so ARM-GeForce-Kombination unter Windows anbelangt, ich weiß es nicht.
Es ist halt, alles, was neu kommt, steht aktuell eben unter dem Damoklesschwert der eigentlich viel zu hohen Preise. Und das kann halt potenziell alles kaputt machen. Mhm. Aber es ist das hier natürlich eine Langzeitgeschichte und wie sich das dann entwickeln wird, ob es dann wirklich eine Annahme und eine Abnahme geben wird, das weiß ich nicht.
Aber du hast jetzt nicht direkt das Verlangen, dir einen ARM-CPU zu besorgen, auf einem, weil das wahrscheinlich, ich glaube, das sind meistens verlötete BGA-Packages und da dann in den PCI Express-Slot eine GeForce reinzuhauen, Windows 11 von ARM zu installieren und zocken zu können, weil dank, in dem Fall brauchst du ja kein Proton Wine DX VK, weil du willst ja nicht zu Windows auf Linux. Aber du brauchst ja FEX, was ja x86 zu ARM übersetzt, was ja wiederum auch aktuell Valve mittreibt, weil sie brauchen das ja für die VR-Brille Frame in Kombination mit Proton, weil da müssen wir dann ja Windows-Spiele auf Linux und x86 auf ARM übersetzen. Aber für die Nvidia-Plattform bräuchte man ja nur den x86 zu ARM-Zweig. Das lockt dir keinen Basteldrang.
Nee.
Ja, ich dachte doch mal, man wird ja wohl noch was sagen dürfen.
Es mag das fortgeschrittene Alter sein.
Ja, das aber kommt eventuell. Mit dem weiter fortgeschrittenen Alter, kommen diese Gefühle wieder, Fabian.
Okay, aber vielleicht ist es auch einfach, wie schon angesprochen, also wer kauft sich denn aktuell Hardware, um zu basteln? Also ich muss reich bin ich jetzt nicht.
Ja, und dann auch noch extrem langsame ARM-CPUs aus China. Ich verstehe es. Es ist jetzt auch kein Riesenthema. Ich wollte es trotzdem mal angesprochen haben, weil hat es halt noch nicht gegeben. ARM-Treiber von Nvidia für Windows kommen jetzt.
Was machen denn eigentlich die Linux-Treiber?
Ja, da wollen sie ja auch dran arbeiten, ne? Weil ich meine, so ein RTX Spark SteamOS. Also in dem Fall bräuchte man ja auch wieder alles, ne? Also wieder Proton und Fax.
Die Steam Machine von Nvidia.
Ja, die dürfte dann wahrscheinlich nicht so heißen. Es sei denn, Valve wechselt halt auf Nvidia in Zukunft, aber ja, weißt du, die Jugend bastelt doch nicht mehr so gerne und die will doch immer alles integriert und fertig und koste es, was es wolle, Hauptsache einfach.
Ja. Schau dir mal den Preis der Steam Machine mit AMD-Hardware an. Ich will nicht wissen, was die Steam Machine mit Nvidia-Hardware kosten
würde. Ja, über die Steam Machine müssen wir diese Woche ja nicht sprechen. Ich hatte jetzt bei Wolfgang Benchmarks einen Auftrag gegeben, die hat er auch mustergültig durchgeführt. Da sind ganz interessante Erkenntnisse nochmal rumgekommen. Wusstest du zum Beispiel, kleiner Teaser, dass die Steam Machine besser mit ihren 8 GB V-RAM umgehen kann als eine vergleichbare Grafikkarte unter Windows?
Ja, liegt es am Betriebssystem oder ja, liegt es an der...
Es liegt wohl am Betriebssystem in der Tat, ja, weil der Gaming-Mode von SteamOS dann doch weniger V-RAM belegt als Windows 11 x86.
Das ist kein Hexenwerk.
Ja, das macht einen Unterschied.
Ja, ja.
Ja. Okay, aber wir wollten ja nicht über die Steam Machine sprechen. Kommen wir noch zu Intel. Nova Lake, du hast ja einen relativ alten, relativ schwachbrüstigen Prozessor, nämlich einen Ryzen 7 5800X 3D.
Ey.
Sehr viel Geld gespart und schießt auf Core Ultra 400 Nova Lake.
Immer, immer. Ich habe so viel Lust, aktuelle Hardware zu kaufen. DDR5-Board, oh, da habe ich sowas.
Ja, gut. Also, letzte Desktop-Generation war ja, insbesondere was so Gaming anbelangt hat, insofern enttäuschend, als dass es einfach AMD nicht geschlagen hat und relativ...
Ja, auch sich selbst quasi nicht.
Und sich selbst nicht geschlagen. Ja, eigentlich, das war eigentlich die größte Enttäuschung, du hast recht. Also es war zwar wesentlich effizienter, das muss man ihm ja auch zugutehalten, dem guten Core Ultra 200 Arrow Lake. Aber ja, es war trotzdem nicht schneller als das, was als Core i davor gelaufen ist in der 12., 13., ja, ab der 13., 14. Generation. Und jetzt wartet ja alle Welt auf die nächste Generation Desktop-Prozessoren von Intel, die es ja in der Core Ultra 300 Panther Lake-Serie nicht gibt, aber dann mit Nova Lake. Und da haben jetzt Leaker Pläne geteilt, die uns sagen, dass das nächstes Jahr, und das ist ja eigentlich schon erstmal wieder eine fröhliche Botschaft, es wird was passieren nächstes Jahr. Während dieses Jahr ja gefühlt gar nichts passiert, außer dass die Preise steigen und die KI überall die Weltherrschaft probiert zu übernehmen, insbesondere im Internet und in der Google-Suche, wird nächstes Jahr wirklich wieder neue Hardware vorgestellt. Und das soll mit Intel zu CS im Januar mit Nova Lake Core Ultra 400 losgehen. Wer jetzt wiederum dachte, dann hat er die freie Auswahl bis hinauf zum 52-Kern Big Last Level Cache Monster. Der wird enttäuscht, denn Gerüchte zufolge kommt der erst zu Computex Ende Mai, Anfang Juni. Also Intel, das ist wiederum dann die positive Quintessenz dieser geleakten Roadmap, wenn sie denn stimmt, wird sich komplett der erste Halbjahr damit beschäftigen, Core Ultra 400 auszurollen. Und noch eine positive Nachricht für dich, Fabian. Ein 28-Kern Big Last Level Cache Gaming Monster soll direkt zu CS das erste Modell sein, was es geben wird. So. Und nun?
Ja, spannend. Abzuwarten. Hoffentlich treten sie AMD so richtig in den Arsch. Ne? Also vor 10 Jahren hätten wir es genau andersrum formuliert. Jetzt inzwischen muss man ja aber in die Richtung hoffen.
Ja, also es lockt dich auch da. Du bist begeisterungsunfähig heute.
Fragst du mich nach meiner subjektiven Begeisterung oder ob ich mich für Spiele im Allgemeinen freue?
Nein, ganz nee,
also ich hab's ja schon ausgedrückt, immer allgemein, ja, bitte, Wettbewerb. Ne? Also sonst wird der Karren ja wieder gegen die Wand gefahren. Ja. Aber subjektiv, also ich...
Ja, okay.
Schau mir mal, wann es irgendwann mal eine Grafikkarte geben wird, die mich wieder interessiert. Und erst dann können wir darüber reden, ob die einen neuen CPU-Unterbau braucht. Aber für meinen Gaming-Rechner werde ich vom 5800X3D vorher nicht weg.
Also ich gebe dir ja völlig recht. Ne? Wir sitzen ja auch alle samt aktuell in so einem ganz komischen Boot, was eben auch anders aussieht als noch vor 10 Jahren. Es ist halt nicht mehr so, dass es neue Spiele, neue Anwendungen gibt, wo man sagt, oh Gott, ich muss unbedingt aufrüsten, sei es CPU, sei es Grafikkarte, damit dies und jenes dann endlich, also damit ich das nächste Level erreiche. Okay, das muss man demnächst dann, weil wahrscheinlich, da hat Nvidia, nochmal zurück zu DLSS 5, nichts zu gesagt, aber die Vermutung ist ja, es kommt nur für Blackwell. Also wenn man das nutzen will, muss man natürlich upgraden. Aber gerade auch CPU-Leistung der private Endanwender, ja, wenn er eine alte CPU hat, dann fehlt es ihm hier und da vielleicht mal an Leistung, aber es läuft doch überall alles grundsätzlich, vielleicht ein bisschen langsamer, aber deswegen auch, wenn ich jetzt so als Privatanwender auf Intels 52-Kern Dual-Die-Obermonster mit, das waren ja die letzten Gerüchte, 500 Watt Dauerleistungsaufnahme blicke, dann sage ich mir auch erstmal, na gut, können sie ja machen, aber werde ich nicht brauchen. Ich habe hier in dem Rechner, über den wir gerade sprechen, einen Ryzen 7 7700 mit 65 Watt und 8 Kern. Ist im Alltag mit allem, was ich hier tue, jetzt not too slow und man kann sogar mit spielen. Ja,
und so. Ja, ich glaube, was die Alltagsleistung angeht, sind wir da längst auf dem Niveau, wo sich nichts mehr tut. Mhm. Anwendungsleistung sehe ich. Ne? Da werden CPUs auch weiterhin noch schneller und skalieren auch noch. Aber gerade im Kontext Gaming ist es halt wirklich so, dass wir ja seit 2022, seit Ada, im Endeffekt auf einem Leistungsniveau dümpeln, weitestgehend. Mhm. Also hört sich jetzt wieder so negativ an mit dem Dümpeln, hat natürlich auch Vorteile. Ja, theoretisch sind die 5090 dann nochmal 20-30% schneller als die 4090. Ich habe geschenkt, das Teil kostet 4000 Euro, das ist komplett irrelevant am Markt.
Ja, das sagst du jetzt nur, weil du nicht zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen hast.
Natürlich. hat nichts damit zu tun, dass ich keine 575 Watt oder mindestens 400 Watt Abwärme in meinem Zimmer haben möchte. Nein, überhaupt gar nicht. Worauf ich wirklich, also und es steht ja auch aktuell nichts bevor, unmittelbar, was da einen Leistungssprung liefern würde. Und wenn wir halt seit 2022 bis wahrscheinlich weit ins Jahr 2027 hinein, schauen wir mal, also über 5 Jahre und eventuell noch weiter das gleiche Leistungsniveau bei den Grafikkarten haben, dann stellt sich natürlich irgendwann auch die Frage, okay, und warum muss ich jetzt jedes Jahr oder jede 2 Jahre meine CPU noch upgraden?
Weil es Spaß macht.
Ja.
Aber ja, dann kommt wieder der Preis. Ja.
Ja. Also okay. Dann erschlägt halt das eine Thema das andere so ein bisschen, auch wenn die CPU-Hersteller natürlich nichts dafür können.
Also wer von euch brennt auf Nova Lake, weil er X3D satt hat, weil er eine lahme CPU hat oder weil er einfach mal wieder basteln will, schreibt es doch gerne in die Kommentare zu den News zu diesem Podcast. Und du hast gerade schon mit erschlagen die passende Überleitung zu unserem letzten Thema gesetzt, der Sonntagsfrage zum Thema Blut und Gore. Wie steht ihr zu expliziter Gewaltdarstellung in Videospielen? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie wir dazu gekommen sind. Ging es darum, dass ich auf der Steam Machine Kingdom Come Deliverance 2 mir angesehen habe?
Ich dachte, es war Assassin's Creed, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Ach ja, das kann sein. Und man da auch direkt mit dem Langschwert dann jemanden, oder was ist ein Säbel haben Piraten. Muss natürlich ein Säbel gewesen sein.
Also das ist ja, ich spiele das Spiel ja inzwischen selbst, ne?
Ja.
Und es macht mir soweit auch Spaß und ich finde es auch gut und ich finde es natürlich lost, dass sie da dann doch noch wieder Mikrotransaktionen reingeklatscht haben.
Ja, das kam jetzt so durch die Hintertür, ne?
Man kann sie komplett ignorieren, sie spielen eigentlich keine Rolle. Es ist, man muss durch diesen komischen Shop da manchmal durch.
Aber ja, und ich habe dann geschenkt. Auch wirklich immer wieder im Hinterkopf noch gehabt, deine Aussagen von neulich, wo du das so gefeiert hast.
Die haben es im Vorfeld und nicht kommuniziert.
Ja, es war wirklich.
Ja, ja. Aber man kann es, wie gesagt,
ignorieren.
Sehr gut, einfach links liegen lassen. Es ist komplett egal. Man verliert nichts, wenn man es nicht nutzt. Und es macht Spaß als Spiel. Man merkt auch immer wieder, das ist ein komplettes Remake. Also es ist quasi noch, da sind halt plötzlich dann ploppt da eine Insel auf, wo ich mir zu 100% sicher bin. Die gab es im Original aber nicht. Und diese Mission, die war auch anders. Und also nicht negativ gemeint, sondern da ist noch neues Material drin, ist auch alles toll. Es fällt aber manchmal einem auf, und jetzt komme ich wieder gleich zum Gore. Es fällt einem manchmal auf, Moment, das ging doch im Original, warum geht denn das jetzt nicht mehr? Also, dass dann auch tatsächlich ein paar Sachen fehlen. Und unter anderem fehlt, und das bin ich wohl nicht der Einzige, der sich beschwert, dass man die diversen Waffen, die die Gegner mit sich rumschleppen, nicht aufheben kann, nachdem man die Waffen zu Boden hat fallen lassen. Und da gibt es beispielsweise so schwere Äxte oder es gibt die Musketen, die so ewig lang sind mit einem Bajonett vorne dran. Und das konnte man im Originalteil aufheben und das hat einem natürlich die Möglichkeit gegeben, ganz andere Finisher-Moves zu bekommen als mit den Säbeln. Oder man konnte, das finde ich zum Beispiel auch blöd, man konnte mit den versteckten Klingen kämpfen, also nur mit den versteckten Klingeln, ohne Säbel, was natürlich ein bisschen den Anschein von Stealth gewahrt hat. Mhm. Und man konnte sogar sagen, man kämpft ganz ohne Waffen. Also man konnte sich frei dazu entscheiden, hey, ich kämpfe nur mit den Fäusten. Und dann werden die Gegner gar nicht getötet, sondern sie werden nur ohnmächtig genockt. Mhm. Habe ich auch gerne mal gemacht. Geht aber nicht. Der Edward im Remake, der kämpft immer mit seinen Säbeln. Egal was ist. Und er kann auch keine Waffen aufheben. Und oh, ich vermisse es sehr, diese Musketen aufzuheben. Mhm. Nun, unter anderem, nicht nur, weil man mit denen schön schießen kann und die eine höhere Reichweite haben als die Pistolen und es so ein geladener Schuss doch sehr angenehm ist, weil die Waffen damals halt nicht so schnell nachgeladen haben, sondern auch, weil diese Muskete wirklich schöne Finisher hatte. Und wie wichtig das einem ist, dass Waffen schöne Finisher haben und wie die in Szenen gesetzt sind, da geht es ja auch so ein Stück weit rum in der Sonntagsfrage.
Ja, schieß mal los. Genau, und ich hatte letztes Mal gesagt, dass mich das eher stört. Also ich muss niemanden im Spielen, ich persönlich, die Gurgel durchschneiden. Oder, also und das ist, also ich bin ja jetzt schon so alt, Fabian. Ich erinnere mich noch an, also ich meine, klar, Duke Nukem, und dann gab es ja Shadow Warrior, der allererste Teil, wo man Leute mit dem Katana durchschneiden konnte. Das waren halt noch so Bitmap, zweidimensionale Bitmap-Figuren. Sprites hießen die, oder? Das fand ich als junger, erwachsener, Jugendlicher irgendwie auch cool. Das war halt alles andere als realistisch. Wenn es jetzt umso, je realistischer es wird, desto weniger mag ich das. Und aber auch noch was aus meiner älteren Vergangenheit, was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, was ich dann wirklich nicht weitergespielt hatte. Das muss ja ungefähr so das Shadow Warrior Zeitalter auch gewesen sein, war Quake 2. Was ja auch bis 2019 indiziert war. Und dann, ich habe es im Ausland gespielt, glaube ich, weil in Deutschland war es nie verfügbar. Also man hat sich dann entschieden, das überhaupt nicht in Deutschland auf den Markt zu bringen, statt es irgendwie anzupassen. Und da ist man ja, entweder habe ich das damals falsch gedeutet oder es war so, ist man ja durch so Massenvernichtungs-, also quasi durch so Hallen mit so Art Fleischwölfen, da fielen dann überall aus der Decke aus Rohren ein Riesenbecken halt Arme und Beine und so. Und das war mir dann auch, also ist es jetzt explizite Gewaltdarstellung? Also ja, irgendwie schon, wobei man den Gewaltakt gar nicht gesehen hat. Ja, der war ja in dieser Maschine, fand der ja statt. Aber das war mir dann irgendwie zu sehr an so Massenvernichtung ganzer Ethnien, Religionen, weiß der Geier was. Aber darum ging es ja eigentlich jetzt gar nicht. Ne? Es ging ja um die, das wäre ja nochmal eine andere Ebene.
Ja, dann kann man natürlich auch über dieses eine Level aus Call of Duty da reden und so weiter und so fort.
Gut. Es ging ja eigentlich nur um die, was ist eigentlich? Es ging ja um die konkrete, nicht auf eine Bevölkerungsreligion, ethnische Gruppe, sondern auf die Figur, das Tier im Spiel gemünzte Darstellung von expliziter Gewalt. Führ mich doch mal durch die Sonntagsfrage, wo ich immer geklickt habe, will ich nicht, mag ich nicht, kann ich nicht, möchte ich nicht. Wie sieht das die Community?
Wie stehst du grundsätzlich zu expliziter Gewaltdarstellung im Videospiel?
Ja, also meide ich.
Gore im Endeffekt. Ne? das war die erste Umfrage, wir haben 4.500 Teilnehmer.
Not so bad und vor Haupturlaubszeit, würde ich mal sagen.
Nee, eigentlich nicht. Ne? Das scheint zu ziehen, das Thema.
Ja.
Tatsächlich, ja, sehr, sehr ausgewogen. Also wir haben 3%, die sagen, sie suchen bewusst viel Gore. Wir haben 37%, die sagen, ja, wenn es da ist, ist gut, begrüßen sie, finden sie toll, aber ist jetzt kein Kaufgrund. 41% sagen, es ist ihnen eigentlich egal. Das ist dann tatsächlich die Mehrheit in dieser Umfrage. 14% sagt, ja, wenn es so ist, ist es so, aber eigentlich brauchen sie das nicht und sie wollen es auch nicht, aber es ist nicht so, dass es ein Problem für sie wäre. Und 5% sagen, nee, das wollen sie überhaupt nicht und deswegen spielen sie dann eventuell auch mal ein Spiel nicht, wenn es da nicht abschaltbar ist.
Ich glaube, ich habe da wirklich auch eine persönliche Entwicklung durchgemacht. Das war mir früher, glaube ich, echt eine Ecke egaler. Aber ich habe wirklich jetzt die letzte Wahlmöglichkeit genommen. Und gesagt, echt? So, nee, okay. Also ich brauche, ja, das ist, also, ja, das ist jetzt kein absolutes Ausschlusskriterium bei mir, aber wenn ich die Wahl habe, dann sage ich mir, nee, das muss ich mir jetzt freuen, nicht. Ja, deswegen habe ich auch bei der zweiten Frage so abgestimmt, wie du es dir schon vorstellen kannst. Bitte, Fabian.
In welchen Genres gehört Grand für dich in der Regel dazu? Ja gut, das ist auch eine sehr, sehr weiche Frage, ne? Da kann man ja wieder alles. Aber dann hast du mit den 7%, die gestimmt, die gesagt
also,
haben,
wobei, das gehört
für dich nirgendwo dazu.
Ja, wobei es ist auch, also dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich spiele ja keine Horrorspiele, weil ich es einfach grausam finde. Aber eigentlich hätte ich da schon auch Horrorspiele anklicken können, weil ich verstehe, dass es dazugehört.
Also ziemlich genau 2/3 der Teilnehmer haben ja gesagt, ja, in Horrorspielen gehört Gore schon dazu. Die Hälfte hat auch gesagt, in etwa bei Ego-Shootern oder das hängt nicht nur vom Genre ab, sondern auch vom konkreten Spiel und dessen Setting. Also es kann auch so ein Ego-Shooter, also kann ja vieles sein. Oder Shooter generell, ich glaube, genau, das Ego ist hier nur in Klammern. Ne? Also Fortnite ist auch ein Shooter, aber stell dir mal Gore in Fortnite vor. da gehört es dann nicht dazu. Bei einem Doom, ganz andere Geschichte. Survival-Spielen sieht 1/3 noch, dass Gore dazugehört.
Ja, und ich habe gerade auch noch mal über Ego-Shooter nachgedacht und muss jetzt auch noch mal, ich weiß, es ist ewig und 3 Tage alt, ja, aber es hieß doch Shadow Warrior, oder? Ich glaube. Oder auch von 3D Realms. Und da hatte das halt einfach so eine, schon so eine satirische Komponente. Also es war ja so überzeichnet und aber eben auch noch nicht so hyperrealistisch, wie es teilweise heutzutage ist. Da würde ich dann auch sagen, also damit kann ich gut leben. Ganz allgemein, glaube ich.
Aber das sind ja, guck mal, da greifst du schon wieder Punkte auf, die im weiteren Verlauf dieser Sonntagstage sogar beackert werden.
Ja, los, lass uns weitermachen.
ja genau, die nächste Frage schon. Wie explizit darf oder sollte die Gewaltdarstellung für deinen Geschmack in Spielen sein, in denen die Gewalt zum Spielprinzip gehört? Also wenn du jetzt mal annimmst, das ist halt ein Action-Horror-Spiel oder das ist halt ein Shooter, dann, naja, dann gehört Gewalt halt fest dazu. Macht man den Shooter ohne Gewalt? Und, also, ja okay, mit Wellen abwerfen oder so, aber das, gibt es ja das? Bestimmt irgendwo, das aber in der Regel schießt man in einem Shooter.
In jedem Spiel.
Ja.
Ja. DLSS5-Filter, wann?
Wie explizit darf oder sollte die Gewalterstellung für deinen Geschmack in Spielen sein, in denen Gewalt zum Spielprinzip gehört? Also wenn man jetzt einfach mal annimmt, zum Spiel gehört Gewalt dazu, ein Shooter, da wird geschossen, oder ein Action-Horror-Spiel mit einer Kettensäge, wie will man das ohne Gewalt machen?
Ja. Immer um denjenigen herumsägen.
Ja. Wie explizit darf es denn dann sein? Und dann sagen 2%, es sollte nach Möglichkeit gar kein Blut geben, es sollte, diese Gewalt sollte versteckt werden.
Dafür also, habe ich noch nicht mal gestimmt, kannst du dir das so vorstellen?
Aber so wie das beispielsweise in einem Fortnite, denke ich, oder in diversen E-Sports-Shootern halt der Fall ist. Ne? Also die Leute kriegen keine sichtbaren Schusswunden, sie fallen einfach um und liegen schlafend auf dem Boden.
Ja.
Die Gewalt darf konkret sichtbar sein, aber zurückhaltend. Blut ist in Ordnung, detaillierte Wunden oder abgetrennte Gliedmaßen sind zu viel. Das sind, haben 11% gesagt.
Dafür habe ich gestimmt in diesem Fall. Ich merke das an, es sei denn, es ist so überzeichnet und hat satirische Grundzüge, nicht sich satirisch, sondern, was habe ich vorhin gesagt? Sarkasmus ist auch falsch. Also Slapstick-Komponente, dann darf es auch mehr sein. Aber ja.
Das ist halt, genau, das ist ja eigentlich das, worauf die letzte Option gleich zu sprechen kommt.
Ja, bewusst überzeichnet. Okay, aber am meisten haben abgestimmt, Gewalt sollte realistisch dargestellt werden mit allem, was gegebenenfalls dazugehört und seiner Situation angemessen ist, aber ohne Überzeichnung.
Und das ist, finde ich, interessant, denn selbst wenn man sich sowas wie jetzt, also das Assassin's Creed, über das wir eben gesprochen haben, das würde ja auch noch in diese zweite Kategorie fallen. Man sieht Blut, ja, man sieht auch teilweise übertrieben viel Blut, riesige Blutlachen, aber im Endeffekt bleibt es dabei. Also da werden keine Wunden in irgendeiner Art und Weise dargestellt oder gar Gliedmaßen abgetrennt. Oder
obwohl man ja, bis der Gegner da niederliegt, 15 Mal durch ihn durchgeschlagen hat.
Wenn man keinen Finisher genutzt hat, sondern ihn
ja
brachial gut vors niedergeknüppelt hat, ohne einmal Y zu drücken. Ja. Wobei ich weiß gar nicht, was es auf der Tastatur ist. Aber das Spiel ist, glaube ich, USK 16, oder nicht?
Ich glaube, ja. Ich werde es für dich recherchieren, während du weiterredest.
Also, und das ist ja jetzt schon ein Maß, wo du eben meintest, eigentlich bräuchte es in dieser Maße nicht. Und das ist ja, denke ich, schon ein Maß, wo man...
Ja, ist USK 16.
Ja, das heißt ja im Endeffekt, nach dieser Umfrage hier, wollen 90% oder 85% zumindest, dass die Gewaltdarstellung expliziter ist als in Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, Resynced. So. Denn, ja genau, die Hälfte sagt, sollte realistisch sein, genauso wie es halt dazugehört. Das würde halt natürlich bedeuten, wenn man in Assassin's Creed 4 jemanden um die Kehle aufschnitzt, naja, dann muss halt der Kopf auch ein bisschen da hinten hängen. Weiß ich nicht.
Ja, das ist ja anders.
18% sagen, die Darstellung sollte besonders detailliert und ausgeprägt sein. Es darf Gore geben, aber nur so, dass es noch so ein bisschen realistisch erscheint. Ne? Also da sollen schon die Gliedmaßen abgetrennt werden, aber wenn sie dann 10 Meter durch die Gegend fliegen und der ganze Raum rot ist, dann ist es auch übertrieben. Wohingegen 18%, also eigentlich genauso viele sagen, ja doch, das ist genau das, was sie wollen. Also Splatter, was im Endeffekt auch ein Filmgenre ist, genauso wie Gore ursprünglich meint, aber es ist halt Comedy dann, ne? Also
ich trage ja Gore gerne auf dem Fahrrad.
Was denn das?
Es ist so.
Achso, du meinst nicht das Textil oder was?
Ja, genau. Also da kann ich sehr gut damit leben, außer beim Preis, aber ja. Was möchtest du denn noch hier herausgreifen, damit wir hier, das ist ja so ein bisschen, eigentlich ging es ja gar nicht um die Frage als solches, sondern um das Psychogramm unserer Community. Ja.
Welche Funktionen kann Gore in Videospielen für dich erfüllen, fand ich noch interessant und die darauf kommt. Nämlich, ich hatte zur Wahl gestellt, wo kann Gore denn einen Beitrag leisten dazu, dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise besser wird. Und das war Multiple Choice und sehr viele Leute haben gesagt, also sogar 2/3 in fast allen Fällen haben gesagt, ja, da sehe ich einen Beitrag. Am meisten sogar noch bei Gameplay-Mechaniken. Also wenn man dem Zombie in den Bein wegschießt, dann kann er nicht mehr laufen. Ja. Oder wenn man den Gegner einen Arm wegschießt, seinen rechten Arm wegschießt, dann kann er das Sturmgewehr nicht mehr halten.
Ja.
Ist es nicht auch in Fallout so, dass man bewusst bestimmte Gliedmaßen anvisieren kann?
Ich weiß es nicht. Die Serie habe ich nie gespielt.
Ah, same. Wir outen uns hier wieder. Aber ja, da kann das natürlich einen Gameplay-Effekt haben, der auch interessant sein kann. Gut, stellt sich natürlich die Frage, wo ist jetzt der Vorteil, dass ich ihm das Bein weggeschossen habe und er nicht mehr laufen kann, wenn ich mir auch direkt in den Kopf schießen kann. Aber nun ja.
Meine Lösung wäre dann, dass alle Gegner ohnehin Staubkrücken unterwegs sind. dann ist...
Realismus und Glaubwürdigkeit. Gewalt wirkt unsichtbaren Folgen künstlich oder steril. Ja, also klar, wenn man natürlich einen Shooter hat und man schießt Leuten aus 2 Metern Entfernung mit der Shotgun in den Kopf.
Dann, unser Podcast. Also ich, mal gucken, ob sich hier wirklich auf der einen oder anderen Plattform diese Woche die Einstufung ändert. Aber ja.
Mhm. Ja. Trefferfeedback.
Ja.
Ja, ich je mehr schon. Blut und Gewalt und Gliedmaßen durch die Gegend fliegen, desto wuchtiger fühlt sich die Waffe an.
Ich habe den handfesten Gründen für Gore einfach viel zu wenig Beachtung geschenkt in meiner jüngeren Vergangenheit.
Atmosphäre, stell dir mal ein Resident Evil oder ein Wolfenstein.
Ja, aber das spiele ich ja nicht,
ein
da habe ich mich ja selber vorhin schon eingefangen, ne, dass ich da falsch abgestimmt habe.
Interessanterweise, also bei Schock auf der einen Seite, Angst, explizite Gewaltdarstellung kann explizit schockieren und mit Ängsten spielen. Da sagen nur 45% ja. 47% sagen bei Humor ja. Also das, wo du ja eben noch zum Ausdruck gebracht hast, da wärst du eventuell interessiert. Oder warst es zumindest mal. Und am wenigsten sogar interessanterweise bei Payoff, Rache und Befriedigung. Also wenn es quasi in irgendeiner Art und Weise narrativ hergeleitet
niedere
wurde.
Niedere Instinkte.
Genau, befriedigt. Niedere Beweggründe würde man es, glaube ich, nennen. Ne? Das sagen nur 23%, 24% vielleicht fühlt es sich noch nicht gut an, da abzustimmen, weiß ich nicht.
Ja, weil ihr wisst ja, wir tracken das alles.
Ja, dann wird es Profiling, genau.
Demnächst Badges geben im Forum.
So. Wir können natürlich in dieser Sonntagsfrage schon mal exklusiv das Psychopath-Badge sichern. Ja. Na, aber interessanterweise, in der nächsten Umfrage, wann empfindest du Gore in Videospielen als angemessen?
Ja.
Da sind es dann plötzlich 39%, also fast doppelt so viele, die sagen, Gore sollte erzählerisch motiviert werden oder begründet werden, zum Beispiel über Setup, Payoff, Rache etc. Also wenn man...
Ja.
wenn man sieht, wie dieser eine Spielfigur, wie dieser eine Charakter.
Liam Neeson hat ja nun mal seine Tochter entführt gesehen. Ne? Ich meine, was soll der dann machen? Ja, also, du kennst Taken gar nicht wahrscheinlich, so wie du jetzt hier schweigst.
Ich äußere mich nicht und gehe weiter im Text.
Ja.
Interessant auch noch, Gore ist angemessen, wenn es um Monster, Zombies oder anderweitige entmenschlichte Widersacher geht. Also das Gefühl der Empathie nicht im Weg stehen. Das sagt auch noch ein Drittel in dem Fall.
Mhm.
Wohingegen es bei den menschlichen Gegnern schwieriger aussieht, selbst wenn sie ausreichend als böse etabliert sind, also zum Beispiel die Nazis in Wolfenstein, da sagt er nur noch die Hälfte, 16% des Score angemessen sein kann. Größter Ausschlag ist hier mit 40%, Gore sollte eine Botschaft übermitteln, also es soll quasi ein Stilmittel sein.
Mhm.
Wenn man beispielsweise ein Spiel über Krieg macht, also ein Kriegsspiel macht, aber da dann die Botschaft drin platzieren will, dass Krieg eigentlich gar nicht so toll ist, dann funktioniert das vielleicht, indem man darstellt, wie brutal diese Maschinerie an der Front da die Soldaten zerlegt.
Mhm.
Wohingegen auch wieder ein Drittel, 33% gesagt haben, eigentlich brauche ich gar keine Rechtfertigung dafür, gib mir einfach Gore.
Mhm.
Und 6% haben gesagt, nichts davon rechtfertigt die explizite Darstellung
von Gewalt. Ja, irgendwo muss ich ja mal. Nein. Ja, es ist halt auch wirklich ein. Man sieht es an den Teilnehmerzahlen und man merkt halt wirklich, dass aktuell bis auf der Süden hat immer noch keine Ferien, oder? Aber ansonsten sind doch gerade alle parallel weg und das merkt man schon grundsätzlich im Netz, aber bei der Sonntagsfrage ging es wirklich. War ordentlich was los. Ne?
Also ich fand es auch interessant, wirklich, da wäre halt so, also es gibt halt keine klare Meinung dazu.
Ja, ja.
Also überhaupt gar nicht. Man kann jetzt nirgendwo sagen, das hier ist jetzt wirklich, da steht die Masse dahinter.
Ja, vielleicht noch zuletzt, Stichwort Quake 2 im Ausland zocken. Hast du dich früher aktiv um Uncut-Versionen von Videospielen bemüht? Erstmal, warum früher? Weil es sowas da quasi nicht mehr gibt.
Ja,
gibt ja nur noch Global Market Editions.
Also ich habe mich noch nie für eine Uncut-Version bemühen müssen. Ich habe jetzt einfach mal suggeriert, dass es das deswegen nicht mehr gibt.
Mhm. Ja, aber 49,1% haben gesagt, ja, regelmäßig. Für mich musste es, falls vorhanden, aus Prinzip die Uncut-Fassung sein. Und ja, in der Tat hat es sowas halt früher regelmäßig gegeben. Es sei denn, wie bei Quake 2 hat dann Activision gesagt, nö, dann gibt es das halt gar nicht. AKA nur unter der Ladentheke oder ladet es euch halt runter oder weiß ich nicht, was da deren Beweggründe waren. Aber ansonsten gab es natürlich regelmäßig Versionen. War das nicht auch Half-Life mit Grünblut? Half-Life 2? Oh Gott, das ist lange, lange ist es her. Wo es da Anpassungen gegeben hat an den Varianten oder Gegner dann halt direkt verschwunden sind und nicht mehr da gelegen haben, dass man sie sich im Detail noch angucken konnte und so weiter und so fort.
Also, ich glaube, da hatte halt Deutschland sehr lange eine sehr besondere Beziehung zu diesem Thema.
Ist auch laxer geworden grundsätzlich, ne?
Ja. Also wenn man sich anschaut, was heutzutage auf den Markt kommt oder kommen wird. Also.
Da hast du recht, da ging vieles früher einfach in Deutschland nicht. Das stimmt. Und das hat sich auch geändert.
Ja, also nicht nur, was die Gewaltdarstellung angeht, sondern ich hatte das Beispiel Wolfenstein ja eben schon gebracht mit den Flaggen.
Mhm.
Das ging ja auch nicht.
Ja, gut, da hat sich dann eben auch die Einordnung des Videospiels als Kunstform dann halt auch entscheidend weiterentwickelt, die letzten 40 Jahre.
Das Medium darf deutlich mehr als damals. Und interessanterweise sagt aber, du hast ja eben gesagt, für dich ist es unangenehmer geworden mit der Zeit. Gut, ist natürlich die Frage, inwiefern, vielleicht hast du dich einfach charakterlich sehr weiterentwickelt. Aber eventuell liegt es ja auch daran, dass es einfach sehr viel realistischer dargestellt werden kann.
Also das ist für mich sicherlich ein Grund.
Okay.
Ja, das
ist. Und da sagen aber nur 14% in der Umfrage zur Entwicklung von Gore in Videospielen, dass Gore mit moderner Grafik für sie unangenehmer geworden ist. Also da bist du in deiner Minderheit.
Ja. Aber wie schon mal gesagt, vielleicht bin ich einfach auch viel zu alt für das Thema. Und brauche deswegen jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, definitiv erstmal Urlaub. Fabian, wann glaubst du denn, werden wir die Kombination aus DLSS 5 und noch realistischerem Gore in ersten Computerspielen sehen?
DLSS 5 kann ja nur die bestehende Geometrie neu einkleiden. Das heißt, DLSS 5 wird nicht dafür sorgen können,
dass wir plötzlich Körperteile zusätzlich abtrennen kann.
Genau. Und es wird doch nicht plötzlich irgendwelche Gedärme einzeichnen können, wofür ja keine waren, glaube ich.
Ich sitze schon aber mit, ja, vielleicht mit einem Bein im Auto Richtung Urlaub.
Vielleicht sehen die Wunden sehr viel detaillierter aus, ich weiß es nicht.
Ja, wenn der Creator ist intended. Nach meinem Urlaub, dieses Jahr mit einer Woche Karenz immerhin, fallen wir beide ja auf die Gamescom zusammen mit Wolfgang. Glaubst du, da wird es mehr zu DLSS 5 zu sehen geben? Es ist ja das globale größte Gaming-Messen-Event des Jahres und läutet mit Ende August ja fast schon den Herbst ein. Oder denkst du dir, ne?
Frage. Irgendwas muss ich dir ja zeigen.
Ja, du kannst auch
DLSS 4 zeigen. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, nee, sie haben das gar nicht nötig, aber irgendwas müssen sie ja machen, um präsent zu sein.
Sie könnten mal der Ace zeigen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen irgendwelche NDAs verstoßen, wenn ich sage, sie werden ja da sein und irgendwas zeigen, also zumindest im Business-Bereich.
Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da gibt's, weiß ich nicht.
Also ich weiß aber nicht, sie was sie zeigen werden, das weiß ich auch nicht. Aber ja. Sie waren immer im Business-Bereich. Soweit ich weiß, werden sie auch diesmal wieder da sein. Und also sie werden ja nicht nur da sein, um uns unseren jährlichen Geldkoffer zu überreichen. Da muss ja noch irgendwas anderes hinter sein.
Ja, vielleicht Ace. Ja.
Wieder.
Ja, mal wieder.
Mit welchem V-Ram?
Ja, das ist wahrscheinlich abgesagt, weil es Super nicht gibt. Ansonsten hätten sie ganz viel Ace gezeigt. Das sind ja die AI-Avatare, die auch noch nicht so richtig. Also, man kann ja Nvidia jetzt nicht vergleichen mit Google, die neue Projekte starten, vorstellen, großreden und dann einstellen. Wenn einige Menschen weltweit sie sehr lieb gewonnen haben oder ihr Business darauf ausgerichtet. Aber es ist ja jetzt auch nicht alles zum Hit geworden. Ace zum Beispiel, Fabian, um das noch am Ende nochmal anzusprechen, wo wir über die Gamescom sprechen, hast du dir jetzt ja schon zweimal angesehen, glaube ich, ne? Vor 2 Jahren mal und letztes Jahr doch auch nochmal. Vor 2 Jahren war das schon, wo du gefragt hast, wie läuft das auf 8 GB V-Raum? Das hieß so, eher nicht.
Der Trend ginge, man ist ausgerechnet, hat gemeint, ja, der Trend ginge eher Richtung mehr V-Raum. Aber ich glaube, der.
Ah, das ist ja was, was gelebt, einfach nicht auf Kette kommt bisher.
Ja. Es ist aber seitdem ja ein paar Spielen erschienen, oder nicht? Aber ehrlich gesagt waren das eher so Nischen.
Ja.
Also, ja, doch. Und ich glaube, es gibt inzwischen die Möglichkeit, in PUBG einen NPC mit Ace rumlaufen zu lassen. Stimmt. Oder so, oder?
Ja.
Aber ich habe es noch nie ausprobiert, Alter. Ich kann dazu nichts sagen.
Na gut, also dann wird dir das Nvidia auf der Gamescom präsentieren. Dann kannst du das mal machen. Ansonsten, ich weiß es nicht. Also, ich hätte mir vorstellen können, dass sie bei dir, dass das 5 später dran sind, als sie das mal gesagt haben, weil sie vielleicht im Hintergrund wirklich noch mehr ändern müssen. Aber allem Anschein nach haben sie...
Ja, es ist ja die Entwicklerschulen, wenn es nicht passt. Das ist ja ganz einfach.
Okay. Gut, mit der grundsätzlichen Einstellung gehe ich jetzt in Sommerurlaub, also irgendwann dann demnächst. Und freue mich, dich dann live und in Farbe auf der Gamescom zu sehen. Aber davor gibt es noch eine Podcast-Folge. Nämlich nach meinem Urlaub. Und bis dahin, Fabian, bleibt gesund. Ihr, liebe Zuhörer, auch. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Euren Eindruck zu DLSS 5 nach der zweiten, etwas ausführlicheren Präsentation. Wer jetzt Bock bekommen hat, sich ein Windows on ARM GeForce Gaming PC zusammenzubauen, dank der neuen Treiber, die es gibt für Entwickler, aber die sind auch für alle zugänglich. Ob ihr euch auf Nova Lake freut, also dann direkt wieder von ARM-CPU auf x86 zurückwechselt, Hauptsache gebastelt und das Geld versauert nicht auf dem unverzinsten Girokonto. Und ja, Gore, ich glaube, wie viele Kommentare
gab es da? Hardware als Wertanlage, ja, das ist ja ein Thema die letzten Jahre über. Ja,
430 Kommentare, also auch mit Blick auf diese Metrik hatte es die dieswöchige Sonntagsfrage dann durchaus in sich. Und es gab selten Sonntagsfragen, die mich so beschäftigt haben, nachhaltig, wie diese. Fabian, vielen Dank dafür, dass du das kurze Zwiegespräch letzte Woche direkt in diese Sonntagsfrage umgemünzt hast. Wir sprechen uns Ende August wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao.